Den Predigttext lesen wir gleich nachher noch zusammen. Ich brauche es noch nicht heimlich vorlesen. Im heutigen Predigttext begegnen sich zwei Männer aus völlig unterschiedlichen Lebenszusammenhängen. Ihr Weg führt sie auf wundersame Weise zusammen. Was ihnen widerfährt, ändert nicht nur ihr Leben. Es ändert nicht nur ihren Glauben, es ändert die Weltgeschichte. Wir werden Zeugen der Entstehung des Christentums als einer globalen Religion. Und der eine Mann ist Petrus. Er ist uns bekannt als Fischer vom See Genezareth und als Jünger Jesu. Petrus ist einer der 12 Apostel, der mit Jesus durch Galiläa zieht. Ihn verbindet ein besonderes Vertrauensverhältnis mit Jesus. Auch bei dessen gewaltsamen Ende am Kreuz ist er dabei. Petrus ist einer der ersten Zeugen der Auferstehung. Er gilt als Säule der nachösterlichen Gemeinschaft, die sich dann zum Christentum hin entwickelt. Und selbst der Apostel Paulus stimmt sich bei seiner Mission gezielt mit Petrus ab, denn Petrus' Wort hatte Gewicht. Und der andere Mann ist Cornelius. Er ist römischer Centurio und mit seiner Hundertschaft in Caesarea stationiert. Caesarea liegt am Mittelmeer. Zeitweilig hatte die Stadt bis zu 120.000 Einwohner. Sie war zur Zeit unserer Geschichte Residenzstadt des römischen Prokurators. Und einer dieser Prokuratoren war Pontius Pilatus. Und Cornelius, so wird berichtet, hatte Kontakt zur jüdischen Gemeinde in Caesarea. Er zählt zu den sogenannten Gottesfürchtigen. Sie sind Sympathisanten der jüdischen Religion, weil sie vom Alter, vom hohen Ethos und vom Monotheismus des Judentums fasziniert waren. Von diesen Sympathisanten gab es in der Antike eine ganze Menge. Aber den vollständigen Übertritt zum Judentum scheuten sie. Teils wegen ihrer gesellschaftlichen Stellung, teils wegen der für Männer obligatorischen Beschneidung, teils, weil ihnen die 613 jüdischen Gebotsregeln dann doch etwas zu detailliert waren. Aber auch ohne vollständigen Übertritt verehrten sie den Gott, den auch die Juden verehrten, als den einen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Sie hielten sich an die 10 Gebote und gaben Almosen an bedürftige Menschen. Ein solcher Sympathisant war der Hauptmann Cornelius. Und eines Tages hatte Cornelius am Nachmittag eine Erscheinung. Ein Engel betritt sein Zimmer, der spricht ihn mit Namen an und erklärt ihm, dass Gott seine Gebete gehört hat. Cornelius erschrickt zunächst, wie das bei Begegnungen mit Engeln die Regel ist. Doch der Engel beschwichtigt ihn. Er fordert Cornelius auf, Leute in die Stadt Joppe zu schicken. Dort sei ein Mann namens Simon Petrus. Den solle er zu sich holen lassen. Cornelius mag über die wundersame Anweisung verdutzt gewesen sein, aber er folgt dem Vorschlag und schickt 3 Männer zu Petrus. Und jetzt Szenenwechsel. Wir sind mit Petrus zusammen in der Stadt Joppe. Die Gesandtschaft von Cornelius ist noch vor den Toren der Stadt. Da steigt Petrus in der Mittagszeit aufs Dach des Hauses, um sein Mittagsgebet zu verrichten. Nach dem Gebet will er essen. Doch dazu kommt es erstmal nicht. Denn Petrus hat eine Vision. Der Himmel steht offen und vom Himmel herab kommt etwas wie ein großes Tischtuch. Es sinkt vor ihm auf den Boden und aus dem Tischtuch wimmelt es vor Tieren. Und jetzt muss sich Petrus so ein bisschen vorkommen wie die Kandidaten im Dschungelcamp. Sämtliche Tiere auf dem Tischtuch sind aus der Kategorie Bäh, Pfui, eklig, widerlich, verboten. Nach den Regeln der jüdischen Religion sind sie unrein, ungenießbar und von Gott nicht für den menschlichen Verzehr zugelassen. Vögel wie zum Beispiel Hühner, kriechende Tiere wie zum Beispiel Echsen, vierfüßige Tiere wie zum Beispiel Schweine. Von Kindheit an hatte Petrus gelernt, sich von solchen Tieren fernzuhalten und sie zu verabscheuen. Vielleicht in etwa so, wie wir uns davor scheuen, Kakerlaken, Spinnen oder Quallen zu essen. Für Petrus keine schöne Vision. Er ist hungrig und vor ihm liegt so ein Tuch mit lauter Tieren, die einfach widerlich sind und verboten. Und es kommt noch schlimmer. Vom Himmel erklingt die göttliche Stimme und fordert Petrus auf. Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus schüttelt es und er kontert. Oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Doch die göttliche Stimme ist unerbittlich. Was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht verboten. Petrus schüttelt es weiterhin, aber auf keinen Fall will er der Anweisung Folge leisten. Doch die göttliche Stimme ist hartnäckig. Sie wiederholt die Anweisung noch zweimal. Und es gibt kein Vertun. Was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht verboten. Damit endet die Vision und das Tuch entschwindet wieder in den Himmel. Und Petrus bleibt verwirrt zurück und rätselt, was die Vision eigentlich genau zu bedeuten hat. Und in dem Moment steht die Gesandtschaft von Cornelius vor der Türe und fragt, ob Simon Petrus hier zu Gast sei. Und Petrus ist immer noch verwirrt und weiß nicht, was er tun soll. Und da hilft der Heilige Geist nochmal nach und erklärt Petrus, dass er die Gesandtschaft geschickt habe und Petrus den Besuch gefälligst empfangen soll. Und hier setzt unser Predigttext ein, den Kerstin liest aus Apostelgeschichte 10.
Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete sie bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. »Steh auf«, sagte er, »ich bin auch nur ein Mensch.« Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. »Ihr wisst sicher«, sagte er zu ihnen, »dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt.« Cornelius erwiderte, »Vor 3 Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt, nachmittags gegen 3 Uhr, hier in meinem Haus zum Gebet zurückgezogen, als plötzlich ein Mann in meinem leuchtend weißen Gewand vor mir stand. Cornelius, sagte er, Gott hat dein Beten erhört und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. Cornelius, sagte er, Gott hat dein Beten erhört und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. Schicke daher Boten nach Joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei dem Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir und du bist so freundlich gewesen, so zu uns zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium von Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hatte es in Galiläa, nachdem Johannes zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel sind Zeugen von all dem, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Und dann hat man ihn getötet, indem man ihn ans Kreuz hängte. Doch 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und in Gottes Auftrag hat er sich als der Auferstandene gezeigt. Allerdings nicht dem ganzen Volk, sondern nur denen, die Gott schon im Voraus zu Zeugen bestimmt hatte, nämlich uns Aposteln. Mit uns hat er, nachdem er von den Toten auferstanden war, sogar gegessen und getrunken. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass er der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen sie alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden, jeder, der an ihn glaubt. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte: Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen.
Vielen Dank. Wir lesen diesen Text häufig als Entgrenzung. Die gute Nachricht wird allen Menschen gebracht. Gottes Liebe ist für alle da. Wir finden das schön. Es passt in unser Denken. Zumindest ich möchte mich gerne so sehen. Aber ich denke, dass wir dieser Erzählung nicht gerecht werden, wenn wir sie nur in einem rosaroten Licht sehen. Ein Grenzübertritt kann schmerzen. Er kann verletzen. Er kann verunsichern. Er ist gefährlich. Grenzüberschreitungen tun auch weh. Wie kann denn die Entgrenzung gelingen? Wie kann denn ein Grenzübertritt gelingen? Wie kann die neue Ordnung Gottes aufgerichtet werden? Wie, wenn nicht durch die Umwälzung der Verhältnisse, der gesellschaftlichen, der politischen? Die Veränderung muss doch dort geschehen. Wir werden in dieser Erzählung mit in das Private, das Beschauliche, das Intime mitgenommen. Cornelius führt Petrus in sein Haus, in einen Raum, wo er mit seiner Familie und mit seinen engen Freunden wartet. Es kommt zu einem heimlichen, unerlaubten Treffen von Menschen, die eigentlich nicht zusammen sein sollten. Petrus und Cornelius, die Begleiter von Petrus und die Freunde und die Familie von Cornelius. Aber sie befinden sich im gleichen Raum, zusammen. Die kulturellen Codes, die sozialen Regeln und die Theologie, die normalerweise gilt, werden bei dieser Begegnung außer Kraft gesetzt. Und es entsteht ein Raum, in dem keiner weiß, was als nächstes passieren wird. Gott wirkt in engen und festgefahrenen Räumen, im intimen Rahmen von Familien und engen Freunden, um die weiten und öffentlichen Räume zu verändern. Petrus wird hier sozusagen reingesogen in die Revolution des Intimen. Gott hat ihn über diese Grenze geschubst. Die jüdischen Menschen von heidnischen Menschen, jüdische Körper von heidnischen Körpern, heilige Körper von Unheiligen trennt. Und ihn zu der Aussage gebracht, dass er niemanden mehr unheilig oder unrein nennen werde. Es ist überhaupt nicht klar, ob Petrus ganz begreift, was er hier eigentlich sagt. Ob er die ganze Tragweite dessen begreift. Aber darauf kommt es hier nicht an. Worauf es ankommt, ist, dass er nicht aus eigenem Wunsch getrieben, sondern getrieben vom göttlichen Verlangen in dieser Situation gekommen ist. Worauf es ankommt, ist Gottes überschreitendes Verlangen und die göttliche Weigerung zu erlauben, dass Menschen, dass die Gesellschaft getrennt und gespalten ist. Auch aus theologischen Gründen. Dieser Moment gibt uns eine Ahnung davon, was göttliche Grenzüberschreitung bedeutet. Gott bringt Petrus zu einem, der außerhalb des Bundes steht, des Abkommens, das Gott mit seinem Volk hatte. Gott überschreitet hier eine selbst eingerichtete Grenze, einen selbstgesetzten Rahmen. Und wir sollten die radikale Auswirkung dieser Begegnung nicht abschwächen. Und ich denke, dass diese Begegnung noch ihr zustehenden Platz im historischen Bewusstsein unserer Kirche bekommen muss. Gottes Handeln wird in dieser Erzählung selbstverständlich vorausgesetzt. Und diese Erzählung von Lukas sollte nicht so gelesen werden, als ob dieser Schritt Gottes zu erwarten gewesen wäre. Er war es nicht. Die göttliche Berührung ist immer unerwartet und meist unkonventionell. Lukas hat in seiner ersten Schrift, dem Lukas-Evangelium, diese Berührung nachgezeichnet, in der Gott in Jesus Mensch wird, bis sie ihre äußerste Grenze erreicht, von der Geburt bis zum Tod, und zog die Schöpfung von ihrer äußersten Grenze vom Tod zum Leben. Jesus war der übertretende, der überschreitende Gott. Und jetzt im Heiligen Geist in einem privaten Raum, der öffentlich wird, wird die Überschreitung vollumfänglich. Jesus bringt Juden und Heiden zusammen, nicht indem er die einen verlässt und zu den anderen gelangt, nicht indem er die einen erwählt und die anderen zurückweist, sondern indem er zusammenbringt, das zusammenzieht, was weit auseinander liegt. Die Begegnung ist die neue Ordnung. Juden und Heiden vereint in einem Geist. Das ist der Wille Gottes, der in seinem Sohn bekannt wurde und durch den Geist realisiert wird. Und diese neue Ordnung erfordert ein neues Zuhören. Petrus ist bereits auf eine Reise des Zuhörens und hier in diesem intimen Raum des Hauptmanns geht diese Reise weiter. Petrus muss erst mal zuhören, bevor er seine Wahrheit loswerden darf. Das Zuhören ist die neue Leitwährung der neuen Ordnung. Das ist der Motor, der den Heiligen übertritt, die heilige Verbindung erst möglich macht. Hören auf das Wort Gottes in anderen, von denen wir uns nicht vorstellen können, dass sie mit Gott zusammen sind. Von denen wir uns nicht vorstellen können, dass sie mit Gott verbunden sind. Aber die Gott aufgesucht hat und die er näher zu einem göttlichen Lebensweg bringt und näher zu unseren Lebenswegen. Petrus fängt an zu sprechen und seine ersten Schlussfolgerung, dass er niemanden mehr unheilig oder unrein bezeichnen darf, folgt eine weitere Erkenntnis. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Gott ist nicht parteiisch. Petrus und seine Leute haben mit vielem gerechnet, dass sie Zeugen sein sollten in der Diaspora, vielleicht sogar über die Diaspora hinaus. Aber niemals damit, dass Heiden ihnen zum Zeugnis werden sollten. Und Gott ist hier Petrus einen Schritt voraus. Da, wo Petrus denkt, dass er einen neuen Boden betritt, dass er Grenzen überschreitet, ist Gott bereits da. Gott hatte bereits mit dem Hauptmann gesprochen. Und er gibt den Anwesenden seinen Geist, auch schon bevor Petrus seine Predigt überhaupt beendet hat. Und nichts weist darauf hin, dass das zu erwarten gewesen wäre. Und Petrus kann hier nur staunend zusehen und Gottes Wirken wahrnehmen. Der Geist Gottes konfrontiert die Jünger Jesu mit einer ununterdrückbaren Wahrheit. Gott überwindet Begrenzungen und Grenzen. Er berührt als erstes. Er wartet nicht darauf, von uns berührt zu werden. Und wir sollten unsere Sinne schulen und verstehen, wie eine göttliche Berührung aussieht. Wir sollten wahrnehmen lernen, wie der Geist Gottes Menschen berührt, sie hält, sie bewegt und sie zum Leben und zum Licht führt. Bei all dem, was in dieser Geschichte berichtet wird, bei all den Wundern und Zeichen, überlesen wir leicht das größte Ereignis in diesem Text. Es steht im letzten Satz unseres Textes. Die Lesegewohnheiten der Kirche lassen uns schnell über die knappen Worte hinweglesen. Danach blieb er auf ihre Bitte noch einige Tage bei ihnen. Es ist der Beginn eines Lebens in Gemeinschaft. Das ist es, was Gott will. Juden mit Heiden, Heiden, die mit Juden sein wollen und die zusammen essen und zusammen in Frieden leben. Und das ist noch nicht das Ende, das ist noch nicht der Himmel auf Erden. Es ist nur ein kurzer Moment, bevor das Chaos wieder die Oberhand gewinnt und sie alle hier wieder in alte Muster verfallen. Aber in einer stillen Ecke des Römischen Reiches, im Hause eines Zenturios, ist ein Riss im Stoff von Raum und Zeit entstanden. Amen.